unser Ziel ist. Das ist jetzt eine ziemlich herausfordernde Zeit, das wisst ihr alle. Um diese Zeit an einem Samstagmittag, ich habe mal in der Statistik gelesen, dass die meisten Sterbefälle zwischen 14 Uhr und 14.35 Uhr stattfinden. Passt aufeinander auf. Wir haben angefangen heute Morgen über dieses Evangelium Gottes nachzudenken, das, was der Herr uns offenbart hat. Ich habe etwas erzählt, auch über die Arbeit der Mission, auch Dinge, die uns wichtig sind in unserem Dienst. Die Mission für Südosteuropa hat ja auch in Österreich eine Arbeit, viele Verbindungen von früher schon, vor dem Ersten Weltkrieg schon und dann mit der Bibelschule in St. André gab es viele Querverbindungen, die ja für den slawischen Raum auch viel gemacht hat und so weiter und so fort. Und manche kennen den Theo Hippel aus Kostenberg oder die Familie, ist ja eine ganze Familie. Der Großvater von Theo Hippel war mit auch fast bei der Gründung der Mission und lange in der Leitung der Mission. Und das gab immer da eine enge Verbindung. Und die Familie Hippel hat auch in den 1950er Jahre diese Frage gestellt, dass hier nach Österreich und besonders nach Kärnten, da wo sie wohnten, dass Leute kommen, um Menschen einfach das Evangelium zu bringen. Und so entstand diese Arbeit, dieser Dienst aus Mitarbeitern aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich. Es waren von Anfang an immer wieder auch viele Österreicher dabei. Und das formierte sich unter dem Namen Evangeliumsdienst, der auch heute besteht. Und deshalb ist der Name der Mission für Südosteuropa nie so im Fokus gewesen. Ist auch nicht wichtig, im Himmel kommt er auch nicht mehr vor. Aber für die jetzt irgendwo Querverbindungen suchen oder dass man das einfach weiß, diese Vernetzung. Wir sind dankbar dafür, was Gott gewirkt hat. Es gibt unglaublich viele Leute, die Geschichten erlebt haben in den 50er und 60er Jahren und dann immer sagen, ja, früher war ich in dieser Kinderstunde, in dieser Jungschaft. Früher, das kann einen natürlich auch verrückt machen. Aber es ist oft ein Ansatzpunkt, dass Menschen auch dadurch, und einige sind hier, die auch durch diesen Dienst zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben und preist den Herrn dafür. Das ist Gottes Gnade. Als 2014 der Krieg in der Ostukraine ausbrach, hat das für die Gemeinden in den russisch besetzten Gebieten hat das eine enorme Veränderung gebracht, weil in sehr kurzer Zeit wurde das evangelische, also das nicht russisch-orthodoxe Leben beendet und die Häuser, viele wurden verstaatlicht oder niedergerissen. Nur ganz, ganz wenige Gemeinden sind geblieben. Und es war ein Schock für die ganze Gemeindebewegung, die ähnlich war wie hier in Österreich. Manche haben noch eine längere Tradition gehabt, kleine, große Gemeinden in der Stadt. In Donetsk war das anders wie auf dem Land. Und die Leute und die junge Generation hat genauso gelebt wie man bei uns lebt und die Freude am Leben und Pläne und Hochzeit und Ferien und alles Mögliche. Und dann kam das ganz plötzlich. Und plötzlich war es verboten, in den Gottesdienst zu gehen. Plötzlich war es verboten, sich mit anderen Christen zu treffen. Und plötzlich war es gefährlich. Und plötzlich standen Leute, grüne Männchen da mit Waffen und haben in der Gemeinde geguckt, wer kommt denn? Und wer teilt denn das Abendmahl aus? Und wer ist denn da? Und dann wurden Namenslisten gemacht. Und es sind Menschen umgebracht worden, junge Leute, nur weil sie sich mit anderen jungen Leuten versammelt haben. Ich habe im Oktober 2014 war ich dort in der Ukraine und ein Pastor sagte mir, er sagte, Friedemann, wenn wir vor einem Jahr gewusst hätten, was passiert, wir hätten die Gemeinden und wir hätten die Leute und wir hätten uns selbst ganz anders darauf vorbereitet. Und das hat mich sehr herausgefordert. Und jetzt 2022 haben wir im Grunde genommen Ähnliches wieder erlebt. Und die Geschwister, von denen ich auch heute Morgen erzählt habe, die sind nicht neidisch darauf, dass wir Frieden haben. Die sind nicht neidisch darauf, dass es uns gut geht. Keiner wünscht sich das, was Menschen auch zurzeit erleben. Aber sie stellen immer wieder diese Frage auch. Ich war mit einem Bruder letztes Jahr unterwegs, der berichtete. Und er war mit mir unterwegs in ganz verschiedenen Gemeinden. Und dann sagte er unterwegs mal im Auto zu mir, Friedemann, ich habe den Eindruck, ihr seid nicht vorbereitet, wenn eine andere Zeit kommt. Ihr seid nicht vorbereitet. Und das ist einfach die Herausforderung. Wir haben die Verheißung, die Zusagen von Jesus, dass es uns nicht immer besser geht auf dem Weg zum Himmel, sondern dass wir auch mit anderen Zeiten rechnen müssen. Und das ist Aufgabe, dass wir, und deshalb müssen wir zurück zu den Grundlagen. Wir müssen fest sein in diesen biblischen Grundlagen, weil man kann in der Krise kann man keine Theologie lernen. Und man muss in guten Zeiten das lernen. Und das kann man, dann kann man in der Krise, wird man daran erinnert. Oder man lebt davon oder kann sich das gegenseitig zusprechen. Deshalb einfach diese Wiederholung. Das Evangelium, wir haben das gesehen. Ich habe gesagt, 7 Kennzeichen dieses Evangeliums. Das, was zusammengefasst ist in 1. Korinther 15, aber auch an anderer Stelle. Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften. 7 Kennzeichen. Das eine, es kommt durch Worte zu uns. Es kommt durch Gottes Wort zu uns. Die Bibel ist Gottes vollkommene Offenbarung. Die Bibel ist Gottes irrtumslose Wort. Das ist die Wahrheit. Das ist wirklich eine Grundlage und das ist wohltuend in der Zeit, in der wir leben, dass wir nicht angewiesen sind auf Mehrheitsmeinungen, weder in der Welt noch im Volk Gottes, sondern dass man die Bibel aufschlagen kann und dass man selbstständig glauben und denken kann. Dass wir nicht abhängig sind von Menschen. Man darf sich nicht abhängig machen von Menschen, sondern muss fest gegründet sein und diesen Wunsch zu haben, ich will diesem Herrn in seinem Wort erkennen. Das ist die Quelle, durch die er zu uns redet. Wir haben keine Zusage, dass Gott direkt zu einem Menschen spricht. Die Zeit ist vorbei. Gott redet durch sein Wort zu uns. Er hat zuletzt geredet in seinem Sohn. Natürlich kann Gott durch alles reden. Natürlich kann Gott durch einen Esel reden, durch Steine am Straßenrand reden. Wissen wir, aber meistens ist das Gericht, wenn er das tut. Aber wir beten heißt auch nicht, dass wir reden und Gott redet, sondern beten heißt, ich schütte mein Herz vor ihm aus. Wenn ich Gottes Stimme hören will, muss ich die Bibel aufschlagen. Und soll ich den Verstand, den Gott mir gegeben hat, einschalten? Das ist ja ein Geschenk Gottes. Und dass ich höre auf das, was er offenbart hat, was ich erkennen will. Dass wir geleitet werden in unseren Gedanken, wenn wir in Gottes Wort leben, das ist klar. Das, was ich anschaue, was ich lese, womit ich mich beschäftige, das prägt mich. Aber nicht, dass wir irgendwo einen Weg suchen an der Bibel vorbei. Das ist Mystik. Das hat nichts mit diesem biblischen Glauben zu tun. Deshalb darf man auch den Geist Gottes nicht vom Wort Gottes trennen. Das ist immer verhängnisvoll. Das ist gebunden aneinander und wir haben es immer. Deshalb ist das Wort und die Bibel so wichtig. Lasst euch das nicht matig machen irgendwo, sondern freut euch an diesem Wort, auch persönlich, wenn ihr die Bibel aufschlägt. Das ist so wohltuend, mal eine Woche keine Nachrichten zu hören, kein Internet anzuhaben. Manchmal gibt's ja Störungen. Und einfach mal die Bibel aufschlagen. Und man merkt plötzlich, wie man verändert wird. Einen Test könnt ihr machen. Es ist verrückt, wie schnell wir Veränderungen erfahren, ohne großen Aufwand. Kommt durch Gottes Wort zu uns, ist ein historisches Ereignis. Glaube ist kein Gefühl, obwohl Gefühle auch zum Glauben dazukommen, aber Glaube ist keine emotionale Erfahrung, sondern das ist ein historisches Ereignis, ist Geschichte, die geschehen ist. Und Gottes Geschichte ist immer verwoben mit der Weltgeschichte. Gott kommt mit allem in dieser Welt auch zu seinem Ziel. Das ist ganz wichtig. Und dieses Todesdatum Jesu ist wichtig. Am 14. Nisan im Jahr 30 oder 32 nach Christus muss man sich nicht drüber streiten. Nur es ist ein festes Datum gewesen, nachmittags um 15 Uhr. Da ist das passiert, was wir eben gesungen haben. Es ist vollbracht. Das ist abgeschlossen. Die Verheißungen haben sich erfüllt. Die Verheißungen an Abraham, an David, in Jesus Christus. Und Gott hat etwas Neues geschaffen. Die Gemeinde, sein Leib mit Menschen aus dem Volk Israel und aus der Völkerwelt. Dieses große Wunder der Gnade Gottes. Das ist die Erfüllung des göttlichen Planes. Man kann das Evangelium, man braucht zum Evangelium die ganze Bibel. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit, ist klar. Aber das schadet nicht, wenn wir uns da wirklich auch dem stellen und mit beschäftigen und Zeit investieren, diesen ganzen Plan. Wenn Gott sich 4000 Jahre Zeit lässt, bevor er Jesus Christus sendet auf diese Erde, dann können wir nicht sagen, die 4000 Jahre sind uns egal. Dann müssen wir uns auch fragen, warum macht er das denn? Was will er uns damit zeigen? Und diese Geschichte ist spannend, wenn man diese Offenbarung Gottes liest. Jetzt kommt das vierte. Jetzt geht's erstmal ganz ins Negative. Ja, man kann auch mit dem Positiven anfangen, aber man kommt immer irgendwann an diesen Punkt. Christus starb für unsere Sünden. Das Evangelium ist eine sehr, sehr, sehr schlechte Nachricht über unseren eigenen Zustand als Mensch. Das ist eine sehr schlechte Nachricht über unseren eigenen Zustand als Mensch. Wir haben diesen Satz auch in dem Kalender stehen. Hier ist ja das Evangelium liebevoll verpackt, diese gefährliche Botschaft. Aber das steht da drin und es gibt Christen, die uns das zurückschicken und sagen, das ist ja wohl eine Zumutung. Man kann ja nicht die Menschen so schlecht machen. Christus starb für unsere Sünden. Wir Menschen haben ein ganz großes Problem. Und Gott betrachtet uns anders, als wir uns selbst wahrnehmen. Es gibt nichts Langweiligeres, als sich immer selbst im Spiegel anzuschauen. Und das Wort Gottes ist ja der Spiegel, der uns betrachtet und uns zeigt, wer wir sind. Und da ist Gott radikal, radikal. Da brauchst du keine Predigt drüber zu halten. Die Predigt steht, die kann man einfach wiederholen. Römer 3, 9 bis 20. Ich liebe diese Stelle. Wenn ich mit Leuten spreche, die vom Marxismus geprägt sind, Sozialismus, dieses Menschenbild, das Engels und Marx in die Welt gesetzt haben, und der deutsche Humanismus mit der Mensch ist gut, hilfreich, edel und gut und sowas, kannst du völlig vergessen. Da ist so Gott radikal. Römer 3, 10 bis 19. Oder 9 bis 20 habe ich da stehen. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Also das kannst du nicht vorlesen, ohne dich lächerlich zu machen und ohne zu provozieren. Und das ist so heftig, was hier steht, wie das dann auch ausgeführt wird. Das sind ja alles alttestamentliche Zitate, die Paulus hier schreibt. Das sind alles wörtliche Zitate aus dem Alten Testament. Da hat sich nichts geändert. Und dann beschreibt er das in den Alltag der Leute hinein. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Ich finde das spannend, sich mit dieser Botschaft hinzustellen. Äußerlich sehen wir alle aus, als wären wir relativ gut. Und wenn ich jetzt hier Lenin oder Stalin und Hitler hinstelle auf die Seite und Mahatma Gandhi und andere Leute da auf die andere Seite und sage, stellt euch zu der Gruppe, wo ihr denkt, wo ihr eher zugehört. Ja, ist die Sache klar. Aber Gottes Wort ist anders. Und zum Evangelium gehört diese Botschaft, und die ist uns weitgehend in der westlichen Christenheit verloren gegangen, weil bei uns alles so schön ist und so toll aussieht und so perfekt ist und unsere Programme, die wir veranstalten, nur das Beste für den Herrn. Ist ja alles, kann man es verstehen. Aber das täuscht über dieses stinkende und dreckige und fürchterliche, was hier im Raum sitzt, hinweg. Wenn unsere Sünden, die wir in den letzten 7 Tagen begangen haben, jetzt hier auf der Leinwand erscheinen von jedem Einzelnen, wir fangen mal bei Tisch, was seid ihr, 4, 3 oder was? 4, 5. Fangen wir mal bei 5 an und enden dann bei den Frauen, dann mal umgekehrt wie beim Essen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier sitzen, wenn das dann losgeht. So dieser Film des Lebens. Gedanken und Taten und alles. Alles erscheint. Ich weiß nicht, ob ihr dann nachher noch da sitzt. Wie lange wir das aushalten. Das ist Gottes Diagnose. Und nur Christen denken manchmal, das sind die anderen, die so sind. Nur die Bibel sagt, wir sind Sünder. Und dazu ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Das ist ja nicht einfach eben mal so, ja, das kann ja auch noch was Schönes sein für euch. Sondern wir haben ein riesiges Problem mit Gott selbst. Und eine Gemeinde, die das Evangelium verkündigt, die kann nicht mehr groß von Menschen denken und reden. Wir können das Evangelium einfach vom Inhalt her, wir können das letztlich nicht besucherfreundlich weitergeben. Man kann das Wort Gottes nicht so sagen, dass Zuhörer nicht beleidigt sind. Und ich muss auch sagen, dass ich das in der Welt kaum erlebe, dass es da Widerstand gibt, dass es da Streit gibt, dass es da irgendwie dass sich Leute ärgern oder so, wenn man das liest und darüber spricht, das sagt die Bibel, das ist der Mensch. Die Kritik, die kriege ich immer aus der Christenheit. Da ist das Problem. Dass wir so tun, als wären wir auf der anderen Seite. Und aus dieser Nummer wären wir raus. Und unser Zustand ist so schlimm, dass es da keine Reparatur mehr geben kann. Und kein Mensch kann sich selbst bessern. Und im Menschen, in uns Menschen ist nichts, was uns vor dem Zorn Gottes retten kann. Und deshalb ist, wenn das Evangelium von Jesus Christus im Mittelpunkt unserer Gemeinden und unserer Dienste steht, egal von der Kinderarbeit angefangen bis zu Seniorenclub und was auch immer, dann muss das irgendwo auch deutlich werden. Und dass deutlich wird, wer ist der Mensch und wer ist der lebendige Gott? Wo ist die Gottesfurcht? Wir sind in unseren evangelikalen Gemeinden sehr stark in der Anbetung, aber wir sind sehr schwach im Sündenbekenntnis. Wir sind sehr stark in der Anbetung, aber sehr schwach in der Sündenerkenntnis. Was ist Sünde? Wir sind sehr schnell dann in der Moral, wir sind sehr schnell in Geboten, die übertreten werden. Aber das ist nicht unser Hauptproblem. Die Bibel sagt, unsere Sünde besteht darin, dass wir Gott nicht ehren, wie er es wert ist. Ich glaube, dass es zum Evangelium eine wichtige Übung ist. Es gibt zwei Bücher, die mich auch geprägt haben, auch in meinem Denken und Glauben. Das eine ist von A.W. Tozer über das Wesen Gottes. Und das andere ist Gott erkennen von... Nee. Packer, James Packer, danke. Wer war das? Die beiden Bücher gibt's noch. Hier, fragt euren Leo. Die kann man allen noch kriegen. Wo bist du? Ja, bestellt die, lest die. Das sind die Weseneigenschaften Gottes, werden da beschrieben. Das ist sehr, sehr hilfreich, mal durchzugehen. Und dann merkt man plötzlich, das ist eine völlig andere Welt, die da aufgeht. Ich habe mal diese Wesenseigenschaften Gottes, ich habe das mal irgendwo wo gelesen, so einen Ansatz, dann habe ich aus diesen Büchern mal diese Wesenseigenschaften Gottes aufgeschrieben und die in Beziehung gebracht zu uns. Wenn man vor dieser Frage steht, was ist Sünde? Die Herrlichkeit Gottes wird nicht wahrgenommen. Die Heiligkeit Gottes wird nicht anerkannt. Die Größe Gottes wird nicht bewundert. Die Macht Gottes wird nicht angebetet. Die Wahrheit Gottes wird nicht gesucht. Die Weisheit Gottes wird nicht beachtet. Die Schönheit Gottes wird nicht bewundert. Die Güte Gottes wird nicht genossen. Der Treue Gottes wird nicht vertraut. Das sind immer kleine Entscheidungen, die auch Christen im Alltag treffen, die letztlich immer gegen diesen Herrn gerichtet sind. Dass ich Misstrauen habe, ob das, was er gesagt hat in seinem Wort, wirklich stimmt. Ob ich ihm wirklich vertrauen kann. Die Verheißungen Gottes werden nicht in Anspruch genommen. Ja, das ist nicht einfach. Ich habe immer die Tendenz, auf Menschen zu schauen und auf möglich Machbares. Ich habe in meiner Tätigkeit in den über 25 Jahren in der Mission, in der Leitung, ich habe versucht zu lernen und bin immer noch dabei, dieses Wort, was im Propheten steht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Dass man sagt, ich kann dem Herrn wirklich vertrauen. Es reicht auch in schwierigen Situationen aus, das einfach Jesus zu sagen, was mich hier bewegt. Und nicht dann im nächsten Schritt versuchen, Jesus zu helfen, seine Verheißungen auch richtig zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob er das versteht. Das ist so alltägliche Entscheidungen, auch in Krankheitssituationen, in Arbeitssituationen, in bestimmten Lebenserfahrungen. Kann ich diesem Herrn wirklich vertrauen? Ist dieser Herr mir näher als Personen, die ich um mich rum habe? Und vertraue ich seinem Wort? Den Geboten Gottes wird nicht gehorcht. Jesus Christus hat seinen Nachfolgern niemals die Freiheit gegeben, einfach zu leben, wie sie wollen. Jesus hat seinen Nachfolgern nie jeden Tag 3 Freischüsse gegeben. Da muss man enorm aufpassen. Ja, das Evangelium ist die Antwort. Wir sehen das gleich noch auf diese Sünde. Aber ich muss dann erstmal Sünder auch ernst nehmen und mich dem stellen. Und der Zorn Gottes wird nicht gefürchtet. Ich meine, ihr kennt den Petrusbrief. Das ist an Christen gerichtet. Es ist Zeit, dass das Gericht Gottes anfängt beim Haus Gottes. Die Sünden von Sodom und Gomorra geschehen heute mitten im Haus Gottes. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott seine Gemeinde nicht bald richtet, muss er sich entschuldigen bei der Welt für das jüngste Gericht. Das ist Spielerei mit dem Wort Gottes. Das ist nicht eine Gefühlssache und eine Empfindungssache und der eine denkt so, der andere denkt so. Wir haben ein riesiges Problem. Und unser Problem ist nicht die Welt. Und das ist nicht das Schlimme irgendwo in der Welt. Der größte Feind unseres Glaubens und der größte Feind des Evangeliums ist in meinem Herzen. Das ist das Schwierige. Das bin ich. Und das deckt Gottes Wort auf. Und von daher ist das wichtig, über Sünde zu reden. Dass man in der Weise, wie Gott es tut, die Gnade Gottes wird nicht wertgeschätzt. Die Gegenwart Gottes ist einem nichts wert. Die Person Gottes wird nicht geliebt. Lest mal oder beschäftigt euch mit den Eigenschaften Gottes und setzt euren Glauben, euer Leben in Bezug zu diesen Eigenschaften Gottes. Und Sünde ist Misstrauen an dieser Person. Petrus hat geschrieben, ja Leute, ich weiß, ihr habt Jesus nie gesehen, das ist unheimlich schwierig. Ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Das kannst du nicht einfach so. Ihr hört auf Jesus, ihr horcht auf Jesus, schreibt er als Ermutigung, obwohl ihr ihn Jesus nicht seht. Wenn der Lehrer raus ist aus der Klasse, ja, kann ich dann abschreiben oder nicht? Ich hatte einen Mathelehrer in der Schule, in der Oberstufe, der ging immer bei Klausuren, ging der immer raus. Und er sagte, der kannte uns. Und der sagte, ja, ihr könnt jetzt alle futteln. Ihr könnt, damals gab es noch keine Handys und so, aber ihr könnt jetzt abschreiben, ihr könnt darüber reden, ihr könnt alles mögliche, könnt ihr alles machen. Aber eins kann ich euch sagen, im Abitur, in der Abschlussprüfung, futtelt von euch niemand. Und interessanterweise hat keiner gefuddelt. Obwohl der Lehrer nicht da war, aber normalerweise verhalte ich mich anders, wenn jemand da ist, dem ich verantwortlich bin. Und das ist wichtig, dass wir das immer vor Augen haben, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es immer und überall mit Jesus Christus zu tun. Und das ist die Sünde, von der die Bibel spricht. Und wie nehmen wir das ernst? Sind wir Sünder? Sind wir auch als Christen noch Sünder? Ich habe das gesagt, das war Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Auseinandersetzung mit schwarmgeistigen Bewegungen, war das in der Heiligungsbewegung, war das der kritische Punkt. Wer ist der Mensch? Wer ist der fromme Mensch? Gibt es das reine Herz bei einem frommen Christen? Und da kann man sich sehr schnell betrügen. Ja, ich habe auch Leute getroffen, die mir gesagt haben, ich habe eine Woche lang nicht gesündigt. Normalerweise gebe ich denen meine Bibel, sollen sie eine Unterschrift vorne reinmachen und sagen, du bist ja mehr als der Apostel Paulus. Aber ich sage dann normalerweise immer, darf ich mal mit deiner Frau sprechen? Darf ich mal mit deinen Kindern sprechen? Es sind manche fromme Leute, die sind so fromm in der Gemeinde. Aber die haben Panik, wenn der Arbeitskollege erscheint im Gottesdienst. Ja, das ist, und ich meine, der Herr zeigt uns, wer wir sind. Schlagt mal eine Stelle auf, die ist wichtig, auch für dieses Verständnis. Ich meine, man kann jetzt über Römer 6, 7 und 8 sprechen. Wovon spricht Paulus hier? Wen meint er da, den er hier anspricht? Ich denke, er spricht von sich. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das ausführlich zu begründen. Man kann das auch anders denken, aber ich habe noch eine andere Stelle. 1. Timotheus 1, Vers 11 geht das los. Da spricht er auch von dem Evangelium. Ich lese das. Ja, interessant. Ich meine, dass Paulus er schreibt und eigentlich schreibt er noch was ganz anderes, wie er eigentlich schreiben will. Da kommt ein Stichwort und dann nehmen die Gäule durch. Und dann fängt er an, den Herrn anzubeten. Das ist ja manchmal in seinen Briefen. Und das ist anders, wenn man jetzt am Computer schreibt und dann delete und löscht und irgendwie und neu und kopiert und irgendwas. Mit Hand schreiben und in Stein meißeln, das ist noch die bessere Version. Dann schreib mal deine Briefe. Aber dann schreibt er eben das Ziel der Weisung, Vers 5, der Gebote, ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt in der Gemeinde und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nicht, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzgemäß gebraucht, indem ihr das wisst, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wird etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Jetzt kommt das Gleiche, was ich aus 1. Korinther 15 gesagt habe, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste war, bin, nicht war, von welchem ich der Erste bin. Das ist, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, dass Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Ich habe keine Chance zu leben als Kind Gottes, wenn ich mich aus dieser Abhängigkeit vom Herrn entferne. Wenn mir nicht mehr klar ist, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich, solange ich auf dieser Erde bin, sündigen werde. Und wenn ich weiß, dass Jesus Christus für meine Sünden in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft gestorben ist, das ist das Evangelium. Dass ich das heute schon wissen darf. Christus starb für meine Sünden in der Vergangenheit. Ich kann mit meiner verkorksten Biografie leben. Jesus schafft Veränderung. Jesus ist gestorben für meine Sünden in der Gegenwart. Damals, 14. Nisan, im Jahr 30, 15 Uhr, da ist er für meine Sünden gestorben, die ich heute begehe. Und er ist gestorben für alle meine Sünden, die noch kommen werden. Und das verändert mein Blick auf Jesus, auch mein Verhältnis zur Gemeinde und wie ich diene und wie ich nach außen dieses Zeugnis weitergebe. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, manchmal muss man auch ein bisschen, vielleicht das mal auch planen oder organisieren. Vieles machen wir ja, aber mir manchmal kommt mir das, denke ich, Zwei Sätze müsste man am Anfang von einem Gottesdienst immer sagen. Das erste, das wünsche ich mir in jedem Gottesdienst, dass einer hingeht und sagt, heute geht es nicht um dich und mich. Das ist mal das Erste. Heute geht's nicht um mich. Und das Zweite, dass man vielleicht mal ein Treffen, ein Gottesdienst, ein Bibel, ein Hauskreis, so mal mit Stille beginnt und mit Sündenbekenntnis. Das ist uns so irgendwie, hallo Gott, schön, dass du da bist und dass du bei uns bist und irgendwie und da bin ich. Dieses Bewusstsein, weil das merken Menschen. Das merken Menschen, wenn wir dieses Evangelium weitergeben. Wer spricht da mit uns? Und deshalb wachsen normalerweise auch Gemeinden, ich kenne Gemeinden meistens nur in der ersten Generation. Wenn Gemeinden sich etabliert haben, dann ist die Mission weg. Ist ja immer nur ein Anschub und dann geht die Gemeinde, die hat die geistliche Autorität und geht ihren Weg. Aber natürlich haben junge, neue Gemeinden immer eine andere Dynamik. Weil die Leute, die zum Glauben kommen und die andere ansprechen, die kennen sich alle noch als Sünder. Wir haben eine Gemeinde, eine Zigeunergemeinde in Hamburg, es sind über 200 Leute, die da in Gottesdienst gehen. Da steht über dem Eingang ein großes Schild, Eintritt nur für Sünder. Nur für Sünder. Ich denke manchmal, ja, könntest du mal ein Jahr an alle Gemeindehäuser hängen. Nur Sünder willkommen. Und das merkt man dann in allem, wie ich davon rede, wie ich davon singe. Und dann wird die Bedeutung des Evangeliums auch sichtbar. Wer bin ich? Und leider hat an der Stelle, haben die Jesuiten auch gesiegt, weil die katholische Kirche hat das, kann man im Katechismus lesen und so, haben, was das Sünden, die das Sündenerkenntnis betrifft und wie sie das sehen, haben ein ganz anderes Bild von dem Menschenbild. Und im Katechismus, katholischen Katechismus, steht, dass der Mensch nicht grundsätzlich verdorben ist, sondern nur in ihren natürlichen Kräften verletzt. Das heißt, der Mensch kann dann selbst was machen. Man muss das da nur anknüpfen. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich sage, mein Gegenüber ist tot in Sünden. Und er kann sich nicht selbst retten, aber durch das Wort Gottes schenkt Gott das. Und dann öffnet er das Herz. Und dann schenkt Gott durch sein Wort plötzlich Erkenntnis. Plötzlich erkennt man, wer man selbst ist und wer der lebendige Gott ist. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Es geht mir nicht darum, dass man da droht und draufhaut immer und irgendwo mit der Moralkeule. Darum geht's nicht. Aber jeder, der in Erziehung beteiligt war und irgendwo da Erfahrung hat, weiß das auch bei Kindererziehung, dass das unglaublich wichtig ist, an der Stelle konsequent zu sein und Liebe und Wahrheit auch in Verbindung zu bringen. Das ist für den Glauben so wichtig. Es gab vor 100 Jahren einen Pfarrer in Berlin, Hans Dannenbaum, der machte Konfirmandenunterricht. Und die Konfirmanden mussten bei ihm immer als erstes, wenn sie anfingen, so diese jungen Teenies da, mussten als erstes einen Satz lernen. Einen Satz gab er ihnen auf zum Lernen, auswendig lernen. Und der hieß, es gibt keinen lieben Gott. Das war alles. Da kamen die nach Hause und sagten, unser Pfarrer hat gesagt, wir müssen den Satz auswendig lernen. Ja, das geht doch nicht. Und so. Doch. Es gibt keinen lieben Gott. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich kann das ja nur hier ein bisschen heiß machen, da mal drüber nachzudenken. Aber diese Frage, auch sich damit auseinanderzusetzen, auch mit unserem eigenen Herzen. Es gibt einen Satz, der heißt, Jesus liebt dich so wie du bist. Der klingt ganz nett, ist aber völlig falsch. In der Bibel steht, Jesus liebt dich, obwohl du ein Sünder bist. Jesus liebt dich so sehr, obwohl du ein Sünder bist, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, Jesus liebt dich so, wie du bist. Ja, und dann kannst du auch im Grunde genommen erstmal die nächsten 10 Jahre so bleiben, wie du bist. Das schwingt ja da so mit. Und da muss man wirklich sehen zum Evangelium. Christus starb für unsere Sünden. Wir können uns das nicht leisten, so wenig über Sünde zu reden. Und nicht über die Sünden der anderen und die Sünde der Welt, das ist einfach, sondern über die Sünden unserer eigenen Herzen. Wie macht ihr das? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man persönlich 1, 2 Leute hat, zu denen man Vertrauen hat, mit denen man sich trifft und betet, dass man sich öffnet, dass man auch Sünde bekennt und sich gegenseitig auch die Vergebung zusprechen kann. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, dass das Wort Gottes im Mund des Bruders oder der Schwester ist stärker als das selbst zu hören. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Man muss ich sehe in etablierten Gemeinden zu viel Stolz. Zu viel, da wird der Mensch viel zu hoch gehängt. Und wird so getan, als wenn wir alle irgendwie doch noch recht toll sind. Und schon ziemlich viel erreicht haben. Und das ist so befreiend, sich so zu sehen, wie Gott uns sieht. Weil es uns zum Kreuz hinführt, zu Jesus führt. Und das ist Fünfte. Ist die sehr gute Nachricht über Jesus Christus. Man kann auch damit anfangen. Aber mein Vater, der viel Erfahrung hatte, auch mit Evangelisation und so, der über 50 Jahre da überörtlich unterwegs war, der hat immer wieder vor der Gefahr gewarnt, hat mir das auch gesagt, als junger Verkündiger. Die Gefahr ist, dass man die Menschen nach Golgatha führt und dann in Gnadennebel einhüllt. Und dann in Gnadennebel einhüllt. Und dass man nicht mehr zerbricht, dass man nicht mehr erkennt. Das ist auch für Seelsorge wichtig. Die ganze Seelsorgefrage, dass das nicht zu einer Psychologie wird, sondern dass es Seelsorge ist, dass im Mittelpunkt das Kreuz steht, dass im Mittelpunkt ich stehe mit meinem Leben, mit meiner Verantwortung und nicht so sehr, was haben andere an mir verbrochen und was ist die Gesellschaft schuld und was ist die Gemeinde schuld, sondern das Problem liegt bei mir, in mir. Und dafür gibt es eine Antwort und das ist Jesus Christus. Und wenn Menschen in Kontakt mit Christen kommen, dann müssen die von Jesus hören. Da muss wirklich aus allen Knopflöchern muss Jesus aufleuchten und muss deutlich werden, wie schön Jesus ist und wie herrlich Jesus ist und wie großartig der Gnade und Wahrheit in sich verbunden hat. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das gibt's nur bei Jesus. Diese totale Wahrheit, dieses schonungslose Offenlegen und gleichzeitig diese unglaubliche Gnade. Wir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch hier ist, aber in Deutschland haben wir viele Regionen, da ist nichts mehr vom christlichen Glauben vorhanden. Nichts mehr. Du musst heute auch, aber selbst auch in sogenannten frommen Gegenden, musst du so bei Null anfangen. Ich komme ja, habe ich gar nicht gesagt, wo ich herkomme. Wir sagen immer, ich komme aus dem Siegerland. Siegerland ist eine Welt für sich, findet ihr bei Google auch vielleicht, weiß ich nicht. Gehört zum südlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, ist ein fränkisches Volk, sprachlich gesehen und sowas. Aber wir haben da eine Welt für uns. Das ist eine Welt der 100 Hügel oder 1000 Hügel und Täler und so mit vielen, vielen Dörfern. Und ich habe in Siegen mal in der Großstadt, 100.000 Einwohner, habe ich einen Türken getroffen vor vielen, vielen Jahren, der eine Bibel bekam. Und zum ersten Mal hatte der eine Bibel in seiner Sprache in der Hand. Der Mann, der Türke, der lebte 38 Jahre in Siegen. Der lebte 38 Jahre in einer Stadt, wo man jedes Jahr die Gemeinde wechseln kann und wird bis zum Lebensende nicht fertig. Und dafür gibt's keine Erklärung mehr. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Und da nützt mir der ganze Schaukasten nichts und Internetauftritt und Sonstiges. Wir haben eine Bringeschuld. Niemand hat die Verantwortung, Christen zu suchen. sondern wir haben den Auftrag, hinzugehen. Das ist, das kann man nicht umdrehen. Und das, auch das muss man ein bisschen organisieren, weil wir im Grunde genommen alle faule Säcke sind. Und das ist, da muss man helfen. Und da bietet Literatur zum Beispiel eine gute Möglichkeit, mit was anzuknüpfen, was weiterzugeben, dass man was in der Hand hat. Wir haben in einer Region im Osten Deutschlands, in Mecklenburg, hat mir eine Gemeinde erzählt, war eine Veranstaltung, jeder wusste, da laden wir ein, aber sowieso kommt niemand. Das ist eigentlich die normale Reaktion. Nur noch ein kleiner Überrest von Christen. Dann kamen zwei Teenies, verrückte Leute, äußerlich auch so richtig wie sie Leib und Leben. Und die Gläubigen waren sowas von überrascht. Die waren so überrascht, dass da überhaupt jemand kommt und solche Typen. Und dann fragen die, warum kommt ihr denn hier? Und dann sagen die, gucken die an, stehen da im Raum und sagen, wir wollten uns mal Christen anschauen. Wir wollten uns mal Christen anschauen. Ja, in meiner Familie wurde das gesagt, wenn man in den Zoo ging. Wir wollen mal ein Kamel anschauen, wollen mal einen Löwe angucken, mal einen Eisbär. Wir leben heute, die Leute wollen Christen anschauen. Und wenn man Christen anschaut, muss man Jesus finden. Weil das andere bringt nicht viel. Das sind Hinweisschilder, die wir tun mit guten Dingen und so, aber wir machen auch viel Mist. Und viele können auch negative Geschichten erzählen. Aber wir können Jesus bringen. Und das ist das Gute. Und deshalb, denkt an Jesus und das ist immer schön. Und das ist immer gut. Und das ist das, was Gott uns schenkt, dass wir diesen Jesus verkündigen können. Und die Bibel macht es uns so leicht, so leicht. Und deshalb, wenn Leute kommen, man muss immer so sprechen, dass jemand zum ersten oder zum letzten Mal das Evangelium hört, aber dass er rausgeht und sagt, er kann sich über Jesus ärgern. Aber vielleicht freut er sich auch über Jesus oder bekommt Sehnsucht. Aber dass wir Jesus zentriert dienen. Egal ob in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der Küche oder wo auch immer. Wir machen das nicht für Menschen. Weil dann kannst du verrückt werden. Alle Dienste, die wir tun, tun wir für Jesus. Und er ist im Mittelpunkt. Das sechste und siebte ist so eine Art Teekesselchen. Das Evangelium ist die göttliche Bezahlung für unsere Schuld, ist der Preis, den Gott gezahlt hat. Und das Evangelium siebtens ist der Preis, den Gott uns schenkt. Das sind die beiden. Christus starb für unsere Sünden. Das bedeutet, dass dieser Tod beabsichtigt war und es gelang Gott, seinen Plan zu erfüllen, Sünde zu bedecken, den Zorn Gottes zu beseitigen, den Erwerb des ewigen Lebens. Und das sind alles objektive Errungenschaften des Werkes Christi, bevor sie überhaupt auf jemanden angewendet werden. Wir sprechen von etwas, was Gott getan hat vor 2000 Jahren. Das sind objektive Eigenschaften, das sind objektives Geschehen. Und die nächste Frage ist dann, was bedeutet das für mein Leben? Aber erstmal geht's zu sehen, diese Versöhnungsfrage. Das ist tragisch, dass auch in der evangelikalen Bewegung diese Frage und diese Antwort nicht mehr klar gegeben wird. Die stellvertretende Sühne Jesu wird in Frage gestellt. Und das hängt damit zusammen, dass man Sünde auch nicht mehr so ernst nimmt. Und deshalb ist das wichtig, dass für unsere Sünden. Lasst uns da immer wieder Zeit haben, auch persönlich in der Bibel lese, dass wir uns Jesus anschauen. Es ist hilfreich, an der Stelle immer wieder auch die Passionsgeschichten zu lesen. Und zu sehen, dass ich nicht vergesse, was es Gott gekostet hat, mich zu erlösen. Den Preis, den Jesus gezahlt hat. Es ist so bewegend, wenn man das liest im Matthäus Evangelium, Matthäus 26, wo Jesus da im Garten dann da auf die Erde fällt und er fängt an, betrübt und geängstigt zu werden. Er sagt, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Und dann ruft er das aus, mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist, mich bewegt das so, wenn ich das lese, wie Jesus, der Sohn Gottes, wie er schreit und der Schrei verhallt in der Nacht. Der Vater hört nicht. Der Vater antwortet nicht. Das ist für mich als Vater unvorstellbar. Wenn mein Kind Not hat und schreit und ich mache nichts. Dieses Schweigen Gottes, dort auf Golgatha, das ist das, was für uns nötig war, weil Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat. Und was ist das für eine Tragik, wenn man das liest? Da erschien ihm ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Was muss dieser Engel sich gewundert haben über seinen Schöpfer? Da kommt ein Engel zu seinem Schöpfer und versucht zu helfen. Jesus erniedrigt sich unter die Engel, wie es im Hebräerbrief heißt. Und das ist der Preis, den Gott gezahlt hat. Er hat den Kelch des Zornes Gottes getragen. Hier ist der Zorn Gottes, hat sich entladen. Und das siebte und letzte und zum Abschluss. Das Evangelium ist der Preis, den Gott uns schenkt. Das ist das Evangelium. Wenn man dazu Römer 5 aufschlägt, und das ist einfach hilfreich, weil hier die objektiven Tatsachen nochmal so auf den Punkt gebracht werden. Denn Römer 5, 6 bis 8, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Und dann kommt dieser Satz, nicht allein aber das. Das sind alles objektive Tatsachen, die geschehen sind. Wir sind durch das Blut Jesu gerechtfertigt. Wir stehen vor Gott da, als hätten wir nie gesündigt, weil er unsere Rechtfertigung ist. Wir sind durch Jesus Christus vom Zorn Gottes gerettet. Ich muss keine Angst mehr haben vor Gott. Ich habe Furcht, Gottesfurcht, aber ich muss keine Angst mehr haben. Wir sind durch Jesus Christus mit Gott versöhnt worden. Ich lebe im Frieden mit Gott, in Gemeinschaft. Ich muss mir, wenn ich morgens aufstehe, nicht denken, wie denkt Gott heute über mich? Was muss ich tun, dass ich ihm gefalle? Ich bin versöhnt. Wir werden durch das Leben von Jesus Christus gerettet. Was ist das, ein Geschenk? Und dann schreibt Paulus, nicht allein aber das. Und dann schreibt er weiter, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das Ziel des Evangeliums ist nicht, dass wir gerettet werden, dass wir in den Himmel kommen, dass wir Vergebung haben und alles. Das Ziel des Herrn ist, dass wir uns ewig freuen an ihm. Dass wir begeistert sind von ihm. Ihr Österreicher, ihr könnt so herrlich begeistert sein, wenn eure Asse irgendwo beim Skifahren und so der Konkurrenz so Sekunden, ich hätte fast Minuten weggefahren sind. Manchmal gibt es so eine kleine Ausrutscher, aber die verstehen sich dann auch gut. Aber wie sich so auch Reporter manchmal, österreichische Reporter, sich so richtig begeistert freuen können. Aber das ist ja nichts an dem, was das Ziel ist. Was tun wir, dass die Freude an Jesus gefördert wird? Wie können wir uns da gegenseitig auch helfen? Dass man nicht immer im Negativen steht und irgendwo und hier noch ist noch schlimmer und jetzt geht bald die ganze Welt unter und alles, sondern dass wir zusammenkommen und auch sagen, Paulus hat mal gesagt, ich bin Gehilfe eurer Freude. Und er hat wirklich Stress gehabt mit Gemeinden. Aber der hat es fertiggebracht, dass Leute begeistert waren von Jesus und andere sind weggegangen oder er hat sie rausgeschmissen. Aber das ist diese Freude an Jesus, diese Freude an Jesus. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben persönlich, dass es da nicht um Richtigkeiten geht in unserem Leben, sondern dass wir sagen, wir wollen mit diesem Jesus leben. Und die Freude an diesem Herrn ist unser Schutz. Diese Freude an Jesus ist unsere Motivation. Diese Freude an Jesus, die bewegt mich auch im Alltag. Und dann kann ich auch auf andere Zeiten zugehen, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Ich kann das auch nicht vorher alles testen. Vielleicht gibt es noch manche Glaubensprüfung für uns alle, schneller als wir denken. Und wenn wir heute fest sind in diesem Evangelium, dann haben wir einen Schutz, dann haben wir eine Kraft, dann haben wir etwas, was uns wirklich trägt. Und ich kann euch sagen, das ist eine Botschaft, die kann man überall erzählen. Und darüber kann man sprechen. Und über Jesus müssen wir reden in dieser Welt, wo so viel Leid ist, so viel Not ist. Und der einzige Trost, die einzige Hoffnung im Leben und auch im Sterben ist Jesus Christus. Und das wünsche ich uns, dass wir das neu entdecken. 7 Kennzeichen, ihr habt vielleicht noch 5 andere Kennzeichen, die man auch nehmen kann. Die stehen hier in diesem einen Satz, Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften. Und das ist das Geheimnis für Gemeinde und für Mission und dass Menschen dazukommen, dass die da sind, ermutigt werden. Und fangt nicht an irgendwelchen Dingen rumzubasteln und irgendwo Abstriche zu machen. Nehmt dieses ganze Wort Gottes ernst und ihr merkt, was das für eine Kraft ist, auch persönlich. Ich danke Jesus Christus fast jeden Morgen dafür, für seine Gnade und Barmherzigkeit. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich. Und Gott schenkt mir am Morgen die Gnade für all das, was auch am Tag passiert. Und Gottes Gnade reicht am Ende immer aus. Und Gottes Gnade lässt Gottes Kinder nie irgendwo am Seidenstreifen liegen. Gottes Gnade bringt Gottes Kinder nach Hause. Und das ist etwas, was wir Menschen auch zusprechen können, die auch durchgeschüttelt werden und die weinen und keine Antwort haben, aber die wissen dürfen, dieser Halt ist in Jesus Christus, so wie wir das auch gesungen haben. In Christus ist mein ganzer Halt. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, öffne unsere Augen immer wieder für dein Wort, für dieses herrliche Evangelium und lass uns Menschen sein, die so leben, dass andere es leichter haben, an dich zu glauben. Lass uns so leben, Herr, dass wir einfach unser Leben, unser Alltag, auch unsere Kämpfe, die wir haben und all die Herausforderungen, dass wir geprägt sind auch von dieser Freude, deiner Freude, die du uns schenkst. Du hast dein Leben für uns gegeben. Herr, wir sind auf ewig mit dir verbunden und du kennst uns und du liebst uns und du führst uns. Wir bitten dich auch für die Geschwister auch hier, die vielleicht auch im Moment durch dunkle Täler geführt werden, dass du Kraft schenkst und hilfst und den Aufblick zu dir schenkst. Danke, dass du niemanden liegen lässt. Wir bitten dich für deine Gemeinde, auch die nicht so weit entfernt ist von uns, die durch viel Leid auch geht, auch in dem Kriegsgebiet in der Ukraine, in Russland, auch in Armenien, Aserbaidschan. Danke, dass du deine Kinder kennst und deine Gemeinde baust, auch in solchen Situationen, weil du dich verherrlichst und alles zu deinem Ziel führst. Amen.